für die Einladung. Es freut mich sehr. Ich recherchiere jetzt seit, Gott, wie lange denn schon, seit 12 Jahren an den oberen und unteren Enden der Gesellschaft und will Ihnen jetzt einen ganz kurzen Einblick ins obere Ende der Gesellschaft geben, weil man davon ja, wie gesagt, sehr wenig hört. Das heißt, die Reichen, die haben sich in den letzten Jahren abgekapselt, vor allem in zwei Punkten. Also meine These wäre, dass Deutschland ein sehr, sehr ungleiches Land ist, in Teilen eine Klassengesellschaft, aber eben nicht da, wo wir hinschauen. Wir starren immer auf die Einkommen, weil das das ist, was wir in unser Leben, also was wir vergleichen können und regen uns dann auf, oh ja, der Manager, der bekommt so ein hohes Einkommen. Das verstehe ich auch, dass man sich darüber aufregt, aber in meinen Augen ist das nicht der Kern der Problematik, weil bei den verfügbaren Einkommen ist Deutschland so mittel. Wo Deutschland wirklich sehr große Ungleichheiten hat, ist beim Thema Vermögen und beim Thema Aufstiegschancen. Vermögensungleichheit und Ungleichheit der Chancen ist sehr, sehr groß. Zum Thema Vermögensungleichheit habe ich sehr lange recherchiert in einem Sonderfeld, und zwar ist das Feld der Erben. In Deutschland wird im Moment wahnsinnig viel vererbt. Man schätzt, man weiß es nicht, man stochert da wirklich massiv im Nebel. Man schätzt, dass es 250 Milliarden Euro im Jahr sind, die im Moment vererbt werden. Das ist eine Menge, wie Sie sich jetzt vorstellen können. Ich baue das jetzt nicht zu einem Stapel auf, der wäre dann nochmal 10-mal höher, also 300 Kilometer hoch. Und diese Erbschaften werden, da ja die Vermögensungleichheit in Deutschland so groß ist, eben auch sehr ungleich vererbt. Und das führt dazu, dass diese Ungleichheit der Vermögen, über die ich Ihnen jetzt nichts erzähle, weil Anita Tiefensee dazu gleich was erzählen wird, dass die sich eben in die nächste Generation fortsetzen. Und das, weil so viel vererbt wird, es eben dazu führt, dass die Zustände in unserer Gesellschaft zementiert werden. Und das ist ein zentrales Versprechen, was die Marktwirtschaft immer gegeben hat, dass Aufstieg durch eigene Anstrengungen und durch Einsatz von Talent und Fleiß gelingen kann, dass das mehr und mehr gebrochen wird. Wie verteilen sich diese geschätzten 250 Milliarden Euro Erbschaften? 50% der Deutschen erben Schulden oder nichts. Das heißt, die sind da komplett raus. Deshalb finde ich auch die Metapher, dass es eine Erbschaftswelle sei, die das Land drängt, immer etwas schief, weil es ist ja dann zumindest eine sehr gesteuerte Welle. Also 50% erben Schulden oder nichts. 2% erben ungefähr ein Drittel der Erbensumme. Und bei ungefähr 20% ist diese Erbschaft eben so groß, dass sie ja das Leben mit beeinträchtigt, mit beeinflusst. Jetzt kann man sagen, ist uns das egal, dass Menschen so viel erben und andere nicht? So ist es halt eben Glückslotterie. Ich habe für mein Buch etliche mittelgroße Erben auch besucht, begleitet, wo man eben ganz konkret gesehen hat, welche Folgen das nämlich hat. Also nehmen wir zwei Familien in einer Großstadt in Berlin, wo ich die getroffen habe. Der eine ist Erbe, der hat für 500.000 eine Immobilie gekauft, die er jetzt bewohnt. Das heißt, er lebt mietfrei, er arbeitet, seine Frau arbeitet auch. Er berichtet immer, dass seine Freunde in seiner Küche sitzen, auch eine Familie, sie sind haben ähnliche Ausbildungen gemacht und sind quasi im Gleichtakt durchs Leben gegangen, bis eben diese Erbschaft eingetreten ist. Jetzt sitzen seine Freunde und sagen, die Mieten werden immer teurer, wir wollen das Viertel verlassen, wir bauen für unsere Kinder kleine Kajüten in die Wänden, damit die noch so Privatsphäre haben. Das heißt, am Immobilienmarkt sieht man das in Großstädten im Moment ganz klar, wie halt eigene Arbeit nicht mehr das entscheidende Kriterium für Status ist, also Leistung, sondern wie eben eine Erbschaft den einen befähigt, auf der Käufer-, auf der Gewinnerseite zu sein und den anderen trotz genau derselben Anstrengung eben in diese Rolle desjenigen, der immer mehr zahlt, der immer mehr für die Mieten abdrücken muss, drängt. Und das Problem ist eben, dass weder der eine noch der andere aus dieser Rolle rauskommen werden. Das heißt, der eine wird nicht so wenig verdienen, dass er diese Wohnung irgendwann wird verkaufen müssen und der andere wird aber auch nicht so viel verdienen, dass er sich diese Wohnung für 500.000 wird leisten können. Das heißt, ich finde, dieses Prinzip der ungleichen oder der sehr ungleichen Vererbung tangiert unser Gerechtigkeitsempfinden und eines der Grundversprechen der Gesellschaft ganz elementar. Der Staat, finde ich, setzt da fatale Anreize, weil er eben diese ganze Entwicklung beschleunigt. Denn der Staat finanziert sich im Wesentlichen durch Steuern auf Arbeit und Konsum. Das heißt, er belastet diejenigen, die was tun, die was machen wollen. Erbschaften und Vermögen belastet oder nutzt der deutsche Staat fast gar nicht zur Finanzierung der Aufgaben. In meinen Augen ist es falsch. Ich finde, man sollte Arbeit entlasten und gerade Erbschaften belasten, weil es haben mir auch vielfach die Erben, mit denen ich gesprochen habe, gesagt, sie wären bereit, was abzugeben. Also es mag eine falsche Stichprobe gewesen sein, aber viele haben gesagt, ich bin auch bereit, von dem, was ich habe, was abzugeben. Wenn ich 2 Millionen geerbt habe, ist es okay, wenn ich 300.000 abgebe. Aber genau das macht der Staat nicht. Und auch im aktuellen Steuerkonzept der SPD ist es ja nicht vorgesehen, Vermögen und Erbschaften gerade zu belasten. Also nochmal, warum ist das ein Problem? Ich denke zum einen eben Gerechtigkeitsdemokratie theoretisch, zum einen, weil es eben den falschen Anreiz setzt. Ich glaube, wir müssen den Anreiz für Dynamik, für Bewegung setzen und eben nicht für diese Statik. Aber es ist eben auch ökonomisch ein Problem, weil so wie wir im Moment unsere Gesellschaft strukturiert haben mit sehr reichen Familienunternehmen, müssen wir uns auch darauf verlassen, dass aus diesen immer wieder der unternehmerische Drive, der unternehmerische Ehrgeiz, der unternehmerische Idee hervorgeht, weil wir eben nicht unser Land so gestaltet haben, dass Leute mit Ideen und Aufstieg und Fleiß der Aufstieg so gelingen kann. Das heißt, ich glaube, es ist auch ökonomisch ein Risiko, dass wir so eine Vermögensungleichheit haben und dass wir eben das vor allem zulassen, dass sie sich 1:1 in die nächste Generation überträgt. Der zweite Punkt noch ganz kurz, den ich Ihnen versprochen habe, die Chancenungleichheit beim Aufstieg. Da habe ich mich sehr lange mit dem was Elite genannt wird, vor allem im Bereich der Wirtschaft beschäftigt. Und war an den Kaderschmieden, bei privaten Schulen, bei Internaten, bei privaten Business Schools und bin da, wie viele nach mir auch, zu der Erkenntnis gekommen, dass eben für das Erreichen von Spitzenpositionen in diesem Bereich die Leistung, wie wir immer meinen, eine wesentlich geringere Rolle spielt als die Herkunft. Das heißt, da stoßen wir auf ein Feld, auch da bin ich über auf das Thema Erbschaften überhaupt gekommen, weil ich bin da auf junge Männer vor allem aus sehr gutem Hause gestoßen, die ganz selbstverständlich den Anspruch erhoben haben, wir sind zu denen zugehörig, die mal dieses Land lenken und leiten, die in der Wirtschaft das Sagen haben werden und die eben dann auch das Vermögen der Eltern nutzten, um sich diesen privaten Bildungsweg leisten zu können. 4 von 5 der Chefs der größten deutschen Konzerne kommen aus den oberen 3,5% der Bevölkerung. Also auch da sieht man, wir sind nicht so, wie wir uns, glaube ich, gerne sehen, als ein im Grunde gerechtes, modernes Land, in dem eben die Herkunft nicht so eine große Rolle spielt. Ich glaube, dieses Selbstbild ist falsch. Zum Schluss. Ich war jetzt diese erste Reise zu den Elite-Universitäten und Schulen, ist jetzt 10 Jahre her. Ich war jetzt wieder dort, um halt zu schauen, was aus den Jungs geworden ist. Das waren halt hauptsächlich Jungs, die ich damals getroffen habe. Die gute Nachricht für die ist, dass eigentlich dieser Weg planbar eingesetzt hast. Das heißt, sie haben ihren Abschluss gemacht, sie sind in die Beratung, ins Consulting eingestiegen, sie sind jetzt da in der Ebene unter der Führungsebene, das heißt, sie sind jetzt so Senior Associate oder Principal, kurz vorm Partner, also sie sind quasi, haben es bis zum vorletzten Schritt in die Wirtschaftselite geschafft, das passt auch, da muss man jetzt sein, Anfang 30, so wie sie sind. Was Zweites ist auch eingetreten und das finde ich sehr schade. Vor 10 Jahren haben sie noch sehr, sehr offen geredet. Naiv würden wahrscheinlich diese Firmen sagen. Jetzt haben sie einen Grundsatz dieser Wirtschaftselite inhaliert. Das heißt, man vernetzt sich nach innen, aber nach außen macht man dicht. Das heißt, es ist sehr schwer, überhaupt ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, diese beiden Kombinationen, die sind eben fatal, dass wir da junge Menschen haben, die schon in der Käseglocke oftmals groß geworden sind, in einem sehr homogenen Milieu nach Aufstiegsmechanismen, die zumindest mit Leistung natürlich auch, die leisten alle was, aber sie leisten eben nicht so viel mehr als viele andere. Also die nicht nur mit Leistung, sondern eben auch mit Herkunft und Habitus und sozialer Ähnlichkeit zu tun haben und die eben nun jetzt in Positionen sind, wo ihnen vor allem beigebracht wird, redet nicht mit nach außen, öffnet euch nicht, schließt euch ab. Und ich glaube, dass das eben tatsächlich eine fatale Kombination ist, die dazu führt, dass da eben das Gefühl auch verloren gegangen ist, vielfach, also das brauche ich Ihnen jetzt nicht zu erzählen, wir haben ja eine sehr hohe Schlagzahl an Skandalen, an Versagen auch, dass eben ein Gefühl dafür verloren gegangen ist, wie es der Welt drumherum so geht. Das Zweite, was mich überrascht hat, und das soll auch die letzte Bemerkung sein, diese 10 Jahre waren ja sehr krisenhafte, gerade für diese Branchen, in denen die Jungs strebten, also ins Consulting, in die Beratung, ins Investmentbanking. Ich hatte gedacht, von meinem Halbblick, halb außen, dass sich da was geändert haben wird, dass da ein Umdenken, ein Infragestellen stattgefunden haben wird, und war doch überrascht, dass das eben nicht passiert ist. Also sowohl was die Rekrutierung angeht, als auch was das Selbstbild angeht, ist von diesen ganzen Krisenwellen sehr, sehr wenig angekommen. Also man könnte halt sagen, so die Krisen kommen und gehen, die Wirtschaftselite und der Nachwuchs bleibt so bestehen, wie er halt seit ehedem war. Ob das nun gut oder schlecht ist, können Sie bewerten. Vielen Dank fürs Zuhören.